Dietrich Bonhoeffer hat mir geholfen, meinen christlichen Glauben im Laufe meines Lebens immer besser in Einklang zu bringen mit all den offenen Fragen, Konflikten und Problemen, die das Leben so mit sich bringt. Das schreibt Klaus Pfeffer in seinem Buch »Christsein ist keine einfache Angelegenheit« mit Dietrich Bonhoeffer auf dem Weg zu einer erneuerten Kirche. Der Generalvikar im Ruhrbistum Essen legt mit diesem Buch ein beeindruckendes und auch sehr persönliches Glaubenszeugnis ab. Klaus Pfeffer ist bei uns im Studio. Guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie vor 20 Jahren in einer Glaubenskrise auf Dietrich Bonhoeffer gestoßen sind. Damals waren Sie in der Klinikseelsorge tätig. Wie war das und warum hat Ihnen Bonhoeffer da gerade geholfen?
Glaubenskrise klingt jetzt sehr hochtrabend. Ich war noch im Studium und habe einen Ausbildungskurs in der Klinikseelsorge gemacht und bin da doch tatsächlich gewaltig angefragt worden durch die Begegnung mit Tod und Krankheit und mit der Zerbrechlichkeit des Lebens. Und zu diesem Ausbildungskurs gehört es dazu, dass wir eine Begleitung hatten von einem Supervisor, der war auch Theologe und promovierte gerade über Bonhoeffer. Und in unseren Gesprächen brachte er immer wieder Zitate von Bonhoeffer ein, die irgendwie in meine Fragen hineinpassten. Und das hat mich so unglaublich fasziniert, weil ich als junger Student Theologie erstmal erlebt hatte als was sehr Trockenes, Lebensfernes. Und dann kriegte ich mit, da gab es mal einen Theologen, der kann formulieren, so dass es was mit meinem Leben zu tun hat. Und das hat mich unglaublich neugierig gemacht, weil mich seine Gedanken sehr angerührt haben. Und ich glaube, was mich an ihm fasziniert, ist, dass ihm immer sehr wichtig war, den christlichen Glauben auf die eigene Lebensbiografie und auf die Ereignisse, mit denen er in seiner Geschichte und in der Geschichte Deutschlands so konfrontiert war, zu beziehen. Und das ist etwas, was mir auch in meiner Lebensgeschichte und auch in meiner Geschichte als Priester und Theologe immer wichtig war. Glaube muss was mit dem Leben zu tun haben.
Also Glauben muss geerdet sein, das kommt immer
genau,
wieder in
Ihrem Buch vor. Genau, das ist für mich so ein wichtiges Wort, ein geerdeter Glaube. Bonhoeffer hat das auch mal sehr schön formuliert, dass es um die Bodenständigkeit geht und dass wir Christen nicht vom Boden abzuheben haben.
Nun erzählen Sie in Ihrem Buch natürlich auch von den Lebensstationen Bonhoeffers. Das Buch ist aber alles andere als jetzt eine weitere Bonhoeffer-Biografie. Davon gibt es ja schon sehr viele. Es ist eher das Zeugnis einer Weggefährtenschaft. Kann man das so bezeichnen?
Das trifft es eigentlich sehr schön. Natürlich hat es auch biografische Anteile, weil mir natürlich wichtig ist, wenn ich von Bonhoeffer erzähle, Menschen, die vielleicht wenig von ihm kennen, müssen die natürlich auch die Geschichte Bonhoeffers, die Biografie mitbekommen. Aber ich habe in diesem Buch versucht, das so zu erzählen, dass immer wieder deutlich wird, was mich eigentlich in der jeweiligen Episode Bonhoeffers auch persönlich für mich heute so fasziniert. Und da gibt es eigentlich in jeder Epoche von Bonhoeffers, ja, noch relativ kurzem Leben, ganz, ganz interessante Facetten.
Also fangen wir mal bei einer an. Bonhoeffer ist nicht von Kind auf die Theologie zugesteuert. Seine Angehörigen waren auch gar nicht so begeistert, als er sich dafür entschied, Theologe zu werden. Und da gibt es ja auch Parallelen. Auch Sie sind erst bei einer Zeitung gelandet und haben dort gearbeitet. Also auch nicht so direkt auf die Theologie zugesteuert.
Ja, ganz richtig. Natürlich war ich sehr stark auch von Kirche und Religion von meinem Elternhaus her geprägt. Ich komme aus dem Sauerland. Trotz allem gibt es zwei Parallelen. Bonhoeffers Vater war irgendwie nicht so besonders begeistert, als sein Sohn, als Dietrich, dann sich für die Theologie entschied. Meine Mutter und auch mein Vater waren, glaube ich, auch ein bisschen irritiert, obwohl sie sehr katholisch gewesen sind. Aber ich weiß noch so wie heute, als ich meiner Mutter so andeutete, dass ich wohl Interesse habe, Priester zu werden, dass sie dann zu mir sagte, Kind, tu mir das nicht an. Aus welchen Gründen auch immer, welche Sorgen sie da so mit verband. Aber das war für mich schon nicht ganz einfach, so zu merken, dass die Berufswahl stößt ja auch erstmal auf viel Skepsis. Dass das eine oder das andere, ja, es ist richtig, ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht. Ich habe zunächst nach der Schulzeit weniger daran gedacht, Priester zu werden, das schwang natürlich immer mit und bin dann erst ins Priesterseminar gegangen. Und das war für mich nicht ganz einfach, aus einer journalistischen Welt zu kommen und dann plötzlich so in die Enge eines Priesterseminars, da hatte ich schon auch ein bisschen zu kämpfen. Und so war es bei Bonhoeffer ja auch. Es gibt ein schönes Zitat des Biografen, der so sagt, dass die meisten Theologen quasi aus kirchlichen Gefilden kommen, um dann die Welt zu entdecken. Bei Bonhoeffer war es umgekehrt. Er kommt so aus der Welt, um dann auch erst einmal die Kirche zu entdecken. Und das ist schon ein sehr faszinierender Weg bei ihm.
Und er hat sich wirklich auch in der Welt herumgetrieben. Zum Beispiel ist er in die Vereinigten Staaten aufgebrochen.
Er kam jetzt ja auch aus einem gehobenen bürgerlichen Elternhaus. Sein Vater war ein namhafter Psychiater in Berlin. Also er kam schon aus einer besonderen Welt. Und er hatte auch ein hohes intellektuelles Niveau. Das darf man jetzt nicht vergessen. Er war blitzartig mit seiner Promotion und Habilitation fertig und immer neugierig, wirklich Dinge zu entdecken. Im Rahmen der Ausbildung war er in Barcelona, in Spanien. Dann ging er halt in der Tat zum Ende seines Studiums dann in die USA. Also da war er schon jemand, der sehr offen war und sich über seine Verbindungen in der USA dann auch in der Ökumene sehr stark engagierte, also sehr, sehr weltoffen.
Und dann ist er zurück nach Deutschland, aber hat sich dort nicht nur an den Universitäten als Dozent herumgetrieben. Nein, er ist weiter in der Praxis geblieben, war als Studentenseelsorger tätig, danach auch in sozialen Brennpunkten, im Wedding Berlins. Und da stellte er fest, dass die Jugendlichen eigentlich gar nichts mit Kirche am Hut haben. Das ist eigentlich erstaunlich. Man denkt doch damals, da war die Kirche noch Volkskirche und geerdet und das war allem alles noch ganz nah. Und das war aber gar nicht so, oder?
Das ist für mich auch bei der Beschäftigung mit Bonhoeffer die faszinierendste Erfahrung, weil ich ja auch immer höre, ja früher, da war alles irgendwie in den Kirchen noch ganz anders. Und wenn man sich dann mit Bonhoeffer beschäftigt, von dem ja sehr, sehr viele Briefe überliefert sind aus dieser Zeit, ist das schon irre. Das eine war, dass er während seiner Zeit als Dozent an der Universität auch gleichzeitig einen Auftrag als Studentenseelsorger bekam und wo es so heißt, dass keine Studenten zu ihm kamen, die Angebote gar nicht wahrnahmen und er dann selber auch mal irgendwann in einem Brief formuliert hat, das ist auch ganz schwierig, das, woran wir glauben, das jungen Leuten zu vermitteln. Wer glaubt uns das denn heute eigentlich noch? Es ist wie aus der heutigen Zeit geschrieben und als er dann im Wedding in einem sozialen, sehr problematischen Viertel Berlins quasi so zur Aushilfe eine Konfirmandengruppe übernimmt, stößt er eben auch da auf die Erfahrung, dass die Jugendlichen und auch deren Familien mit Kirche nichts, aber auch gar nichts mehr am Hut haben. Das relativiert wirklich unser Denken von der guten alten Zeit. Und da ist, glaube ich, viel auch für uns heute zu entdecken, was Bonhoeffer da erfahren hat und wie er damit umgegangen ist.
Was da zu entdecken ist, darüber sprechen wir gleich noch. Zunächst möchte ich noch einige Lebensstationen von Bonhoeffer betrachten. Klar, da ist der Nationalsozialismus und er war sehr früh im Gegensatz zur evangelischen Kirche Deutschlands, die sich ja dem Nationalsozialismus sehr angedient hat. Er hat sehr früh gewarnt, er hat das schon sehr früh erkannt, dass das ein sehr gefährlicher Weg ist, der da eingeschlagen wird, oder?
Ja, das ist richtig. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Bonhoeffer jemand ist, der unglaublich viel nachdenkt, sich auseinandersetzt. Jemand, der auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau auch unterwegs ist und der sich deswegen auch mit den Dingen der Zeit sehr auseinandersetzte. Und der sehr früh, glaube ich, erahnt hat, wie gefährlich das ist und dass das mit dem christlichen Glauben nicht in Einklang zu bringen ist, was da seitens der Nationalsozialisten vorangetrieben wird. Aber er war da auch, gehörte da auch zu einer Minderheit in seiner Kirche. Evangelische Kirche, ich glaube, da gab es sicher schon immer auch sehr schnell so eine Nähe zur staatlichen Obrigkeit. Das schwang dann natürlich auch mit, dass die offizielle deutsche evangelische Kirche damals dazu neigte, sich tatsächlich dem Nationalsozialismus auch anzudienen.
Also da war die bekennende Kirche, zu deren Mitbegründern er gehörte, eher eine kleine Minderheit.
Das war in der Tat eine kleine Minderheit. Er selber ist zwischendurch auch mal an einem Punkt gewesen, wo er aufgeben wollte, weil er das Gefühl hatte, er hat keine Chance, findet keine Partner in seiner Kirche, ist dann ja nach London gegangen für ein Jahr. Er hatte dann ja auch gehofft, dass er über die ökumenische Bewegung von den evangelischen Kirchen in der übrigen Welt Unterstützung findet, in der Hoffnung, dass man dort ein deutliches Wort spricht und die offizielle deutsche evangelische Kirche nicht mehr als offizielle Kirche akzeptiert, sondern nur die bekennende Kirche. Diesen Mut hatten die übrigen Kirchen in der Ökumene eben nicht. Und daran hat er schon sehr gelitten, weil er sich gehofft hätte, es würde ein klares Wort geben, dass eine Kirche, die sich mit dem Nationalsozialismus und diesen Ideen verbindet, sich nicht mehr als Kirche verstehen kann.
Und was er auch wusste und was auch seine ausländischen Freunde wussten, dass das gefährlich für ihn werden konnte. Er hatte in der Tat auch Angebote aus den USA, aus den Vereinigten Staaten, dort zu bleiben, dorthin zu fliehen, nicht zurückzugehen nach Deutschland. Das war für ihn aber keine Option. Er ist zurück nach Deutschland gegangen.
Ja, da hat er natürlich schwer gerungen. Man muss dazu sagen, dass er in den 30er Jahren, als er aus London zurückkam, 1935 war es, glaube ich, so die Aufgabe in der Bekennenden Kirche übernommen hatte, die Leitung eines Predigerseminars zu übernehmen. Dann wurde es immer schwieriger. Die Predigerseminare wurden von den Nationalsozialisten verboten. Er selber stand auch im Fokus der Nazis, die natürlich merkten, wie er sich so positionierte. Und das Hauptproblem war, dass er ein überzeugter Pazifist war. Und dass der nahende Krieg die Gefahr mit sich brachte, was wird passieren, wenn er dann den Kriegsdienst verweigern will. Und er ist dann zunächst mal in die USA gegangen. Freunde hatten tatsächlich versucht, ihm dort eine Stelle zu ermöglichen, um dort zu bleiben. Und er ist da in eine schwere innere Krise gekommen. Es gibt ein Tagebuch, was von ihm überliefert ist, was zeigt, wie sehr er sich mit sich selber auseinandersetzt und mit der Frage, was will eigentlich Gott von ihm? Und wo er zu dem Schluss kommt, dass wenn er am Wiederaufbau Deutschlands mal irgendwann, wenn der Nationalsozialismus überwunden ist, ein Recht haben soll, beteiligt zu sein, er eigentlich dieses Recht nur dann hat, wenn er auch tatsächlich jetzt mit seinen Schwestern und Brüdern in Deutschland durch diese tiefe, schwere Zeit des Nationalsozialismus und des Krieges und dieses Kampfes mit hindurchgeht. Und so ist er dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
Vor seiner Verhaftung 1943 passiert aber dann doch noch was ganz Wichtiges in seinem Leben. Er verliebt sich Anfang der 40er Jahre in die 20 Jahre jüngere Maria von Wedemeyer. Bekannt sind da die Brautbriefe, die später veröffentlicht wurden, die von einer berührenden Liebesgeschichte erzählen. Inwieweit hat diese Liebesbeziehung seinen Glauben und auch seine Theologie beeinflusst?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Bonhoeffer war jemand, von dem eigentlich keine wirklichen Frauenbeziehungen bekannt waren, weil er einfach so ein engagierter Theologe und Pfarrer war. Und er selber auch sagt, dass er eigentlich sich mal irgendwann so auch dazu entschieden hat, wohl eher zölibatär zu leben, weil er aufgrund seines Lebens das einer Frau und einer Familie gar nicht zumuten könne. Und dann passiert eben das, was im Leben halt auch eben immer mal wieder passiert, dass auch er sich verliebte in eine sehr junge Frau Maria von Wedemeyer. Man muss sich vorstellen, dass die sich zu ihrer Verlobung und Hochzeit und zu ihrer Liebesbeziehung erst bekannt haben, kurz bevor Bonhoeffer verhaftet wurden. Sie haben eigentlich eine Beziehung nur per Brief leben können und mit wenigen Begegnungen dann während der Haftzeit, aber von einer Intensität. Und Bonhoeffer, der ein sehr starker Kopfmensch war, der auch von seinen Freunden geschildert wird als ein etwas distanzierter, hat dadurch plötzlich eine neue Lebendigkeit bekommen und auch seine Theologie, vermutet man, auch aufgrund dieser Beziehungserfahrung noch einmal weiterentwickelt, viel menschlicher werden lassen, wie sie sich dann auch dann in seinen Haftbriefen dann zeigt.
Also menschlicher, nochmal eine neue spirituelle Dimension ist dann aufgetaucht, kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, dass sich seine Spiritualität eigentlich immer weiterentwickelt und verändert hat. Seine Braut wird geschildert als ein relativ quirliges junges Mädchen, sehr lebendig, nicht so verwissenschaftlich und verkopft wie er. Und die hat ihn, glaube ich, regelrecht wach geküsst und lebendiger werden lassen. Und es gibt eine Theologin, die gerade in dieser Hinsicht mal geforscht hat und die gesagt hat, bei Bonhoeffer kann man entdecken, dass auch die Liebe und die Beziehung von Mann und Frau Theologie prägt, verändert und befruchtet und auch eine Grundlage von Theologie werden kann. Und dass man auch an Fotografien von Bonhoeffer merkt, dass mit ihm etwas passiert ist in dieser Zeit.
Ich darf diese Theologin mal zitieren. Die sagt nämlich, dass Liebesbeziehungen zur materiellen Basis theologischen Denkens gehören. Was sagen Sie denn als katholischer Priester, der im Zölibat lebt, dazu?
Naja, das ist natürlich eine Anfrage auch an unsere Kirche und auch an unsere Lebensform. Aber ich will das jetzt nicht nur festmachen an Liebesbeziehungen im Sinne von sexuellen Beziehungen oder an der Frage von Ehe. Das Entscheidende ist, für mich auch als Theologe, dass wir nicht im luftleeren, isolierten, einsamen Kämmerlein Theologie betreiben können, sondern dass wirklich der intensive Austausch, Beziehungen dazugehören und mich dann auch in der Theologie verändern und bereichern können.
Nun wollen wir die Liebe nicht auf Sexualität reduzieren, gehört vielleicht dazu, aber ist nur ein Aspekt. Aber Liebe kann ja auch anders stattfinden, man kann sich auch ohne jetzt, bei Bonhoeffer ist das auch zu erleben, ohne jetzt sexuell miteinander unbedingt etwas zu erleben, auch sehr nah sein, auch verliebt sein. Das ist sicher auch etwas, was einem immer wieder begegnet, oder?
Ja, natürlich. Ich bin Priester und da ist das natürlich immer eine Frage, wie wir auch unsere Beziehungen leben und wie wir zu einem Beziehungsleben in unserem Umfeld auch kommen. Ich bin viele Jahre in der Jugendpastoral gewesen, wo man mit vielen jungen Menschen auch in intensiven Beziehungen lebt und von daher weiß ich, wie sehr einen Beziehungen verändern und auch im theologischen Denken. Gerade die Zeit mit jungen Menschen, wo auch eine Nähe entsteht, hat mich bis heute sehr geprägt. Ich glaube, ich wäre heute ein anderer Theologe, wenn ich nicht in der Jugendpastoral tätig gewesen wäre.
Wie schützt man sich denn als Priester davor, nicht zu verlieben?
Davor kann man sich nicht schützen. Das ist ein sehr menschlicher Zug und man muss dann in der Situation, wenn es dann passiert, damit umgehen.
Zurück zu Bonhoeffer. 1943 wird er verhaftet, aber im Gefängnis verliert er seinen Glauben nicht. Das könnte man bei all dem, was ihm passiert, durchaus auch verstehen. Im Gegenteil, sein Glaube vertieft sich noch viel mehr im Gefängnis. Wie passiert das?
Ja, das ist natürlich jetzt schwer als Außenstehender so zu beantworten. Wir kennen Bonhoeffer in seiner Gefängniszeit relativ gut durch die Briefe, die erhalten geblieben sind, durch einen sehr intensiven Briefwechsel mit seinem engsten Freund und Biografen. Es waren geschützte Briefe, die nicht durch die Zensur gegangen sind. Von daher zeigt Bonhoeffer sich da wirklich in seinem Denken so, wie er wirklich ist. Gerade durch dieses intensive Nachdenken, zu dem er ja gezwungen ist, in der Haft zu sitzen und auf sich selbst geworfen zu sein, das verändert einen Menschen. Man weiß, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt nochmal wieder dann auch anfing, sich sehr mit Theologie zu beschäftigen, als ihm klar war, er kommt so schnell nicht aus dem Gefängnis raus. In den ersten Monaten war er, glaube ich, sehr damit beschäftigt, wie gelingt es ihm, da auch schnell wieder herauszukommen, die Auseinandersetzungen in den Verhören und so weiter. Und als irgendwann klar war, das wird noch eine längere Zeit dauern, fängt er an, intensiv im Gefängnis Theologie zu betreiben.
Und für seine Spiritualität ist das ein Härtetest, wenn man das so sagen kann, ob sie wirklich in diesem Alltag, in dieser Extremsituation taugt, schützt, tröstet.
Klar, das gilt ja für jeden von uns. Wenn wir in Krisen geraten, es muss nicht gleich das Gefängnis sein, das ist Krankheit, Einsamkeit, das ist irgendeine persönliche Erschütterung, dann zeigt sich ja, wie tief unser Glaube ist. Oder er kann sich dann noch vertiefen und verändern, weil ich dann natürlich auf der Suche danach bin, was gibt mir denn jetzt Halt? Und das kann man, glaube ich, bei Bonhoeffer sehr schön auch beobachten, dass er, glaube ich, durch diese Auseinandersetzung und das Schreiben seiner Briefe auch seine Situation versucht zu verarbeiten. Aber die theologische Auseinandersetzung, die kommt ja erst in einer späteren Phase, als er, glaube ich, schon an einem Punkt ist, wo er sich auch ein Stück weit abgefunden hat mit der Situation, in der er ist und dann einfach aus der Not eine Tugend macht und sagt, ich habe jetzt hier viel Zeit und jetzt fange ich mal an, mich auseinanderzusetzen mit theologischen Fragen, auch auf dem Hintergrund, wenn das hier mal vorbei ist und wir dieses Land wieder neu aufbauen und die Kirche neu aufbauen, was dann für ihn wichtig ist.
Trotzdem scheint er auch zu wissen, dass er sterben wird, dass er hingerichtet wird. Das erlebt er sicher im Gefängnis, im Gestapo-Gefängnis ist das sicher Alltag. Und besonders tragisch ist ja auch, dass er im April 45, also wenige Wochen vor Kriegsende, noch hingerichtet wird. Jetzt greife ich mal ganz hoch ins Regal. Er lebt und stirbt in der Nachfolge Christi. Näher als Bonhoeffer kann man Jesus Christus eigentlich nicht kommen, oder?
Da würde sich Bonhoeffer, glaube ich, gegen wehren. Ich glaube, er war immer jemand, der da sehr zurückhaltend und vorsichtig war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er damit gerechnet hat, zu sterben. Sicherlich nach dem 20. Juli, da gibt es einen Brief am 21. Juli. Er hat bis dahin, glaube ich, in der Hoffnung gelebt, es wird gelingen, Hitler zu beseitigen. Nach dem 20. Juli war für ihn, glaube ich, auch klar, diese Hoffnung ist jetzt erloschen. Da begann sicherlich eine Phase, wo er sich damit auseinandersetzen musste, dass er diese Zeit möglicherweise nicht überleben würde. In diesem Brief am 21. Juli wirft Bonhoeffer so einen Blick auch auf sein Leben zurück. Und dann erzählt er darin, dass er mal am Anfang seines Weges sich so vorgenommen hatte, er möchte ein Heiliger werden. So. Oder irgendwas ganz Besonderes. Und er sagte, dass er im Rückblick in der jetzigen Situation so etwas nicht wiederholen würde, sondern eher sagen würde, ich möchte Glauben lernen. Dann beschreibt er, was er damit meint. Dass es mich nicht darauf ankommt, irgendein etwas Besonderes, Großes, ein Heiliger zu werden, sondern dass es darauf ankommt, schlicht und ergreifend in der Diesseitigkeit des Lebens zu leben, in all den Ratlosigkeiten, in all den Schwierigkeiten, in den Höhen und Tiefen, die das Leben so hat, und sich einfach in dieser Situation des Lebens Gott hinzugeben, sich ihm zu überlassen. Wirklich, so würde ich es formulieren, einfach abgrundlos zu vertrauen. Und er sagte, das ist das, worauf es ankommt, Glauben zu lernen. Und dann wird man so ein bisschen wie Jesus. Es ist was ganz Mühsames.
Also ganz und darauf Schlichtes. Zu verzichten, aus sich selbst etwas zu machen. Darüber ja. sprechen wir gleich noch, was das heißt. Also das ist ja diese Diesseitigkeit, ja. die Bonhoeffer meint. Bonhoeffers letzter theologischer Text, wenn man das so sagen kann, ist zugleich auch sein berühmtester und bekanntestes Zeugnis, geschrieben in der Gestapo-Haft 1944 war das, von guten Mächten treu und still umgeben. Das ist ein Gedicht, ist inzwischen auch ein bekanntes Kirchenlied. Was bedeutet es Ihnen?
Also mich berührt es nach wie vor, gar keine Frage. Manchmal wird es mir viel zu viel gesungen oder wenn ich dann so sehe, wie Auszüge dieses Liedes auf schönen Postkarten sind mit Meeresuntergängen, ja, ich finde die dann auch schön. Gleichzeitig frage ich mich, ist eigentlich denen, die das so fertigstellen und die dann diese Texte sehen, bewusst, in welcher Situation dieser Text geschrieben worden ist? Bonhoeffer hatte in dieser Zeit eigentlich kaum noch Kontakte zu seinen Angehörigen, zu seiner Braut. Er war in der verschärften Haft der Gestapo. Und da schreibt er zum Ende des Jahres dieses Gedicht, was einen ganz tiefen Glauben, ein ganz tiefes Vertrauen zum Ausdruck bringt. Dazu muss man erstmal in der Lage sein. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dieses Lied nicht leichtfertig zu singen, sondern sich bewusst zu sein, was da eigentlich hintersteckt. Mich berührt es in besonderen Situationen, wenn bei einem Beerdigungsgottesdienst dieses Lied gesungen wird. Oder ich mag es auch immer sehr gerne am Ende eines Jahres, wo es auch hinpasst, wo ich selber da manchmal auch ein bisschen zur Sentimentalität neige und denke, boah, was wird so kommen? Leben ist manchmal auch ganz schön schwierig, man ist sich nicht so sicher. Dann dieses Lied zu hören und sich selber zu sagen, es wird schon gut werden. Wir sind getragen und begleitet von guten Mächten.
Gleich nach den Domradio-Nachrichten sprechen wir weiter mit Klaus Pfeffer über sein Buch Christsein ist keine einfache Angelegenheit mit Dietrich Bonhoeffer auf dem Weg zu einer neuen Kirche. Dann wollen wir auch einen Blick darauf werfen, was Dietrich Bonhoeffer uns auch heute noch in der Situation unserer Amtskirche in der Krise zu sagen hat. Bis hierhin vielen Dank an den Generalvikar des Ruhrbistums Essen, Klaus Pfeffer. Aber zunächst hören wir von guten Mächten treu und still umgeben von Dietrich Bonhoeffer, gesungen vom Figuralchor der Kölner Dommusik.